so müsst ihr gucken halt, ob es jemand sieht, muss er es zumachen oder wenn es zu laut wird. Ich lese jetzt erstmal den Text aus Markus 10, Vers 17 bis 27 vor, sodass jeder für sich mitlesen kann. Und nachher habe ich den Text auch noch mitgebracht, dass man dann da drauf gucken kann. Aber ich lese ihn erstmal so vor. Markus 10, Vers 17. Als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut? Entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm: Eines fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte: Wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen? Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal: Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen? Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr. Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. So, mal den Text. Die Frage eines Reichen nach dem ewigen Leben. Früher hieß es manchmal auch, der Jüngling fragt nach dem ewigen Leben. Aber dass es ein junger Mann war, das erfahren wir nur von Matthäus. Lukas sagt auch, dass es ein Oberster war, und unser Text verrät auch erst so gegen Ende, dass es ein Reicher war. Wir sehen schon, alle drei synoptischen Evangelien berichten diese Begebenheit. Allen drei Evangelisten oder Evangelienschreibern ist das wichtig. Man hat schon gesagt, und das kann man daran ganz gut erkennen, dass diese kurze Begebenheit so ein Mini-Evangelium im Evangelium ist. Weil wenn man genau hinschaut, sieht man, dass hier die gute Botschaft eigentlich schön dargelegt wird. Jetzt nicht so lehrmäßig, sondern in einer kleinen Geschichte. Ja. Nur wenn man diese kleine Geschichte so ganz schnell liest und oberflächlich drüber wegliest, dann ist sie vielleicht sogar aufs Erste verstörend. Weil man denkt, ja, was ist das denn jetzt für eine Geschichte? Ist das jetzt eine Bedingung für alle, die dem Herrn nachfolgen wollen, dass sie alles verkaufen müssen und so? Aber wir müssen schon sehen, erstmal, dass es eine konkrete Antwort des Herrn ist auf die konkrete Frage dieses konkreten jungen Menschen. Und wie wir gleich noch sehen werden, wird der Herr mit seiner Antwort das Herz dieses jungen Mannes aufdecken. Und er wird sichtbar, wo sein Problem ist. Er hat es so schön fromm zugedeckt, so ein Mäntelchen drüber gehabt. Und er konnte sagen, ich habe all die Gebote erfüllt und so weiter. Aber der Herr deckt das auf und dann wird klar, was im Herzen ist. Das ist erstmal zu beachten. Und natürlich ist dann auch zu beachten, dass es dem Herrn sowieso nicht darum geht, irgendwie ein politisches Programm aufzustellen. Ja. Es geht nicht darum, dass alle Reichen alles den Armen geben und am Schluss sind alle arm, wie im Kommunismus, da hat ja auch keiner was davon. Das kann es ja nicht sein. Also darum geht es nicht. Es geht nicht um ein politisches Programm, nie in der Bibel. Es geht immer darum, Gott geht es immer darum, die Herzen der einzelnen Menschen von innen her zu verändern. Darum geht es. Ja? Und so auch hier bei diesem jungen Mann. Auch bei der konkreten Antwort an diesen Reichen. Natürlich werden wir auch gleich sehen an der Reaktion der Jünger, dass im Prinzip das, was zu ihm gesagt wird, auch für uns alle gilt. Weil die Jünger haben das schon auch so verstanden. Die haben das schon auch auf sich bezogen und waren selbst betroffen von den Worten. Ja? Also im Prinzip ist das schon auch für uns wichtig. Und das werden wir alles gleich der Reihe nach sehen. Ich will jetzt nicht so viel vorgreifen. Man kann diesen kurzen Text in 4 kleine Teile einteilen. Zunächst mal kommt dieser junge Mann und stellt eine Frage. Das ist der erste Teil. Im zweiten Teil gibt der Herr eine vorläufig indirekte Antwort. Er zögert die eigentliche Antwort noch ein bisschen hinaus, um ihn zu schonen. Er gibt erst so eine indirekte Antwort auf seine Frage. Drittens gibt der Herr dann wirklich die direkte Antwort. Er spricht das Urteil, er deckt auf. Und viertens sehen wir dann, wie darauf reagiert wird, wie sowohl der Mann reagiert persönlich, wie aber auch die Jünger darauf reagieren. Also schauen wir uns diese 4 Punkte der Reihe nach an. Ich habe den Text jetzt auch mal mitgebracht, dass wir so ein bisschen mitverfolgen können, an welchem Vers wir gerade stehen. Und es fängt also an mit diesen ersten beiden Versen, das ist die Frage. Da kommt also dieser Mann daher und er wirft sich vor dem Herrn nieder. Und damit wird schon mal klar gemacht, er bezeugt sozusagen dadurch, dass Gott Anspruch hat auf jeden Menschen. Dass Gottes Wort für alle Menschen gilt. Dass alle ihm unterworfen sind, dem Höchsten. Ist ja logisch. Es wird hier quasi so dargestellt. Er wirft sich nieder, um das Wort Gottes zu hören. Inwieweit ihm das jetzt schon wirklich so ganz klar war, werden wir gleich sehen, das ist eine andere Frage. Aber so wird es zunächst mal rein äußerlich dargestellt. Ja. Und wenn er so daherkommt und sich niederwirft und dann fragt, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen, dann ist auch klar, er weiß, dass ihm etwas fehlt. Das muss man ja mal so klar attestieren. Er weiß, ihm fehlt etwas ganz Entscheidendes. Jetzt war er ja ein reicher Mann, wie dann nachher klar wird. Und ein Oberster, wie Lukas sagt. Also der hat es schon zu was gebracht an Ehre, Anerkennung und Geld und alles so. Und ihm ging es vielleicht so ein bisschen wie dem König Salomo, in dem Prediger im Alten Testament, der so alles schon hatte und dann doch feststellen muss, ey, irgendwie ist trotzdem alles Nichtigkeit. Es ist hohl. Am Ende steht der Tod, am Ende jedes Lebens. Alles trägt den Stempel des Todes. Damit ist das ganze Leben irgendwie so substanzlos. Ein Dampf ist es ja. Und er weiß, ihm fehlt da was. Er sucht Substanz. Er sucht was Ewiges, was wirklich Bestand hat. Was wirklich Leben genannt werden kann. Was nicht diesen Stempel des Todes trägt. Er sucht das ewige Leben. Und er weiß auch, dieser junge Mann schon hier, dass er selbst die Antwort darauf, auf seine Frage, nicht finden wird. Vielleicht hat er auch schon ein paar Lehrer gefragt, hat sich schon 100 Ratschläge angehört und hat gemerkt, das wird auch nichts. Die wissen auch nichts Richtiges. Und er weiß, er muss damit zum Herrn kommen. Irgendwie intuitiv, vielleicht so mehr, macht er das jedenfalls. Er kommt mit dieser Frage zum Herrn. Aber wie gesagt, ob ihm das so richtig ganz in letzter Konsequenz klar war, dass nur Gott diese Frage beantworten kann und dass er sich jetzt wirklich dem Wort Gottes stellen muss, ist die Frage. Und deshalb sagt der Herr auch jetzt diese komische Antwort, die erstmal überraschend ist, dass der Herr so sagt, warum nennst du mich eigentlich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und damit sagt der Herr natürlich indirekt, bist du wirklich bereit, Gottes Urteil zu hören? Also im Prinzip sagst du das ja so rein äußerlich, tust du das ja so kund, aber bist du wirklich innerlich bereit, dich in das Licht Gottes zu stellen? Das Wort Gottes zu hören. Und das ist jetzt nicht nur irgendwie der 101. Ratschlag eines guten Lehrers, sondern es geht darum, Gottes Wort zu hören. Da kann man dann nicht hinterher sagen, ja, ich habe mir das angehört, aber ich fand jetzt nicht so ganz mein Ding und ich suche mal den nächsten guten Lehrer. Das kannst du dann nicht mehr sagen. Bist du wirklich bereit, Gottes Wort zu hören? Ja, das ist im Grunde genommen das, was der Herr damit sagt. Also du kommst jetzt zu mir und ich werde dir eine Antwort geben und es wird die Antwort Gottes sein. Weil er wird Gott hören. Ob ihm das so ganz klar war, das ist die Frage, die der Herr ihm hier indirekt stellt. Bist du bereit, dich in das Licht Gottes zu stellen? So. Und dann kommt, wie gesagt, als nächstes so eine erstmal indirekte Antwort. Der Herr zögert die klare Antwort noch ein bisschen hinaus, um ihn zu schonen, wie gesagt. Um ihm ein bisschen Zeit zu geben, das innerlich auch nachzuvollziehen. Und erstmal anerkennt der Herr einfach, ja, du kennst die Gebote, das weiß ich. Und das war ja schon mal was, also er wusste ja schon was von Gott. Und dann zählt der Herr so ein paar Gebote auf hier, die kennst du doch, du sollst nicht töten und so weiter. Interessanterweise natürlich zählt der Herr alles Gebote auf von dieser zweiten Gesetzestafel sozusagen. Es gab ja bei den 10 Geboten so 2 Tafeln und die erste Tafel, die erste Gruppe, sage ich mal, von Geboten bezogen sich mehr so auf Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir und so etwas. Und bei der zweiten Gruppe von Geboten geht es halt um den Nächsten. Nicht töten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, nicht falsche Aussagen machen. Eigentlich kommt das Erste von dem Zweiten, aber das Erste ist schwer zu überprüfen. Bei dem Zweiten sieht man halt gleich, ob es jemand einhält oder nicht, zumindest äußerlich. Und es ist ja zusammengefasst, das ganze Gesetz in diesen beiden Punkten, liebe Gott und liebe den Nächsten. Aber daher geht es auf dieses Zweite ein, ganz bewusst, um ihn, wie gesagt, langsam vorzubereiten. Und sagt, ja gut, du kennst diese Gebote und er kann dann auch wirklich antworten, guten Gewissens würde ich mal behaupten, ja, ich habe all diese Gebote von Jugend an befolgt. Und indirekt sagt er, ja, und ich will sie weiterhin befolgen, das mache ich, das kann ich. Und der Herr lässt das auch so stehen, weil rein äußerlich gesehen hat er wahrscheinlich recht gehabt. Andere Menschen konnten ihm keinen Vorwurf machen. Und der Herr tut das jetzt auch nicht. Hätte natürlich anders auf den Zahn fühlen können hier. Hätte so wie in Matthäus 5 sagen können, aber du hast jetzt vielleicht noch buchstäblich keinen umgebracht, aber so mit Schimpfworten den anderen verflucht, vielleicht doch. Geht er schon in die Richtung, nicht? Du hast vielleicht noch nicht buchstäblich die Ehe gebrochen, aber im Gedanken vielleicht dann doch schon ein paar Mal. Also, aber das tut der Herr jetzt hier nicht. Er lässt es einfach so stehen. Und sagt, ja, okay, rein äußerlich stimmt. Und jetzt konnte der junge Mann da erst mal denken, naja gut, das Gespräch ist gut gelaufen. Der Herr guckt mich hier ganz zufrieden und voller Liebe an und ist alles gut gelaufen. Ich kann sagen, ich habe das alles gemacht, ist doch gut. Aber das wird er nicht lang gedacht haben. Ihm wird schon sehr schnell gedämmert haben, aber irgendwas ist ja doch komisch hier. Also ich kam doch mit dem Wissen, dass mir noch was fehlt. Ich kam ja mit der Frage, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben. Und es kann ja nicht die Antwort sein, du hast ja schon alles gemacht. Also da ist doch irgendwas, da stimmt doch irgendwas nicht. Irgendwas fehlt doch, das weiß ich ja. Und jetzt muss ihm eigentlich dämmern, ich habe zwar äußerlich so abgehakt, aber wie ist das wirklich innerlich bei mir gewesen? Kann ich wirklich sagen, und das ist genau der Punkt, der ihm fehlt, nicht nur, dass ich die Gebote getan habe, abgehakt, sondern dass ich so bin. Und da würde ich sagen, dass er Gott und den Nächsten liebt dass er irgendwas davon aus Liebe getan hätte oder hat er einfach nur Gebote und Pflichten erfüllt? Kann er wirklich sagen, dass er Gott angehört, von ganzem Herzen eine Beziehung zu ihm hat? Nein, das ist genau der Punkt. Das ist genau das, was ihm gefehlt hat, nicht? Dieses Sein, dieses Lieben, dieses Gott angehören, das ist genau das, was eben nicht bei ihm da war. Und das wird jetzt schon so indirekt deutlich, nicht? Bei dem, was der Herr hier so sagt. Und dann, bevor er jetzt die klare Antwort gibt und das Urteil spricht sozusagen, sieht der Herr ihn, wie gesagt, schon voller Liebe an. Also der Herr schaut jetzt auf diesen Mann, schaut ihm in die Augen, voller Liebe. Das muss total beeindruckend gewesen sein. Ich bin sicher, das hat er nie mehr vergessen. Dieser Mann, das hat ihn sicher noch lange verfolgt, dieser Blick. Er hat immer wissen dürfen. Er geht ja nachher, wissen wir ja schon, traurig weg und schlägt das Angebot aus. Aber er wird immer gewusst haben, sein Leben lang, an ihm lag es nicht. Er hätte mich angenommen, der Herr. Er hätte mir vergeben. Er wollte gerne eine Beziehung eingehen. Die Frage ist, ob ich wollte oder nicht. Und er hat erstmal abgelehnt. Also der Herr sieht ihn voller Liebe an und das muss ihn erstmal tief berührt haben, bin ich sicher. Diese bedingungslose Liebe, die aus diesem Blick sprach. Der Herr liebt ihn nicht, weil er die Gebote da alle erfüllt hat. Er liebt ihn einfach bedingungslos. Ich weiß nicht, was der Mann so erlebt hat in seinem Leben. Ich mute jetzt mal ein bisschen. Es war ja so, er war noch relativ jung und hat schon viel erreicht. Also er war ein ziemlicher Leistungsmensch. Sonst hätte er nicht bis zum Obersten geschafft und sich so viele Besitztümer anschaffen können und so weiter. Er hat sich auf Leistung gesetzt. Und er hat sicher auch für seine Leistung viel Anerkennung bekommen. Er hatte viel Ehre, Macht und Geld. Aber hat er auch viel Liebe erfahren? Ich vermute mal eher weniger. Vielleicht hat er in seinem Leben sehr wenig wirklich Liebe erfahren, bedingungslose Liebe. Doch, der hat in seinem Leben noch wenig bedingungslose Liebe erfahren, vermute ich mal. Und jetzt zum ersten Mal sieht er diese Liebe im Blick des Herrn, vielleicht zum ersten Mal so richtig voll bedingungslos. Und das muss ihn schon getroffen und beeindruckt haben, sicher. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, zum dritten Punkt. Jetzt die eigentliche Antwort. Dass er jetzt sagt, okay, vielleicht nochmal ganz kurz einen Sprung zurück. Geh nochmal ganz kurz zurück, habe ich jetzt gerade vergessen. Bei dem ersten Teil stand ja die Frage im Raum, Mensch, bist du bereit, dich ins Licht Gottes zu stellen? Ja, und hier nach dem zweiten Teil steht jetzt zusätzlich die Frage im Raum, Mensch, bist du bereit, dich lieben zu lassen? Du wirst denken, ist doch selbstverständlich, wer ist nicht dazu bereit? Aber so selbstverständlich ist das gar nicht. Er sagt quasi, der Herr, bist du bereit, dich lieben zu lassen? Bist du bereit, dich zu öffnen für die Liebe Gottes? Dein Innerstes, dein Herz? Und dann erst kommt die eigentliche Antwort. Und selbst die verurteilt ihn ja eigentlich, sie deckt dein Herz auf. Aber selbst die ist noch gekleidet in die Form einer Einladung. Also er stößt ihn nicht ab, er beschämt ihn nicht, sondern er lädt ihn noch ein. Komm, folge mir nach. Das ist eine Einladung. Und eigentlich sagt der Herr drei Dinge hier. Erstens, verkaufe alles, was du hast. Zweitens, gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und drittens, und dann, darauf läuft alles hinaus, komm und folge mir nach. Das sind die drei Dinge, die er ihm sagt und die berühren genau die Probleme dieses Mannes. Mit dem ersten sagt der Herr ja, im Grunde genommen, mach dich frei. Das heißt dann nachher im nächsten Vers, er hatte viele Besitztümer, keine Ahnung, was er hatte, viele Grundstücke oder Häuser, oder das hat ihn irgendwie jedenfalls stark gebunden. Es hat ihn vereinnahmt. Und er war nicht frei, dem Herrn nachzufolgen. Und der Herr sagt, mach dich frei. Es darf nicht sein, dass sich die Dinge gefangen nehmen und gefangen halten. Ja? Und das ist natürlich immer dann der Fall, wenn man auch sein Herz daran hängt. Es muss ja nicht so sein, aber bei dem war das offensichtlich so. Deshalb sagt der Herr, mach dich davon frei. Jetzt merkt man natürlich schon, wie es nachher auch den Jüngern geht, dass, wenn man das so sich anhört, es irgendwie natürlich schon auch uns betrifft, im Prinzip. Auch wenn wir jetzt nicht viele Besitztümer vielleicht haben mögen, wie dieser Mann. Aber trotzdem betrifft uns das schon. Die Frage, bin ich irgendwie gebunden, gefangen durch irgendwas, was mich daran hindert, meiner Berufung gerecht zu werden, was mich daran hindert, dem Willen Gottes zu tun, was mich daran hindert, dem Herrn nachzufolgen. Bei dem war das jedenfalls so. Ja? Er hat sein Herz an den Mammon gehängt. Und wie der Herr ja auch sagt, man kann nicht zwei Herren dienen, man kann nicht Gott dienen und dem Mammon, das geht einfach nicht. Man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird man den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Das war sein Problem. Deshalb sagt der Herr, so mach dich erstmal von deinem alten Mammon-Gott frei. Zweitens sagt der Herr, dann gib es den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und der hatte ja, wie gesagt, dieser Mann schon die Erkenntnis, ihm fehlt irgendwie so was Wahres im Leben. Und der Herr sagt ihm, du kannst ein echtes Eigentum haben, ein Schatz im Himmel. Aber das geht halt nicht, indem man irgendwelche Gebote und Pflichten erfüllt und Leistung bringt, sondern da kommt es auf die Motivation an, aus der heraus man was tut. Damit sammelt man sich einen Schatz im Himmel. Da hat er wahrscheinlich auch schon so Almosen gegeben als frommer Jude, der alle Gebote hält, hat er bestimmt auch schön, wie es halt die Pflicht war, seine Almosen gegeben, seinen Zehnten gegeben, seine Tempelsteuer bezahlt und so weiter und so weiter. Aber wo war das Herz dabei? Hat er es wirklich für Gott getan oder nur um seine Pflicht zu erfüllen und die Sachen abzuhaken und vor den anderen gut dazustehen? Was war die Motivation? Und darauf kommt es an. Ja? Und deshalb sagt der Herr, hier gib es den Armen von Herzen. Es geht bei all diesen drei Punkten natürlich, wie auch bei den Geboten des Gesetzes vorher, nicht darum, die einfach nur abzuhaken. Das wäre jetzt widersinnig. Sondern es geht natürlich immer darum, es von Herzen zu tun. Und dieser junge Mann hat es auch genau verstanden. Der hat genau kapiert, dass es darum geht, dem Herrn. Auch wenn der Herr dann sagt, folge mir nach, also gehöre mir an, schließ dich mir an, wirklich von Herzen. Es geht nur von Herzen. Nicht nur so äußerlich mitlaufen. Das war ihm schon ganz klar, dass der Herr auf das Herz abzielt. Und das war genau das, wo er sein Problem hatte. Es ist ja irgendwie merkwürdig, aber genau da, an der Stelle, ist es ihm plötzlich zu dicht irgendwie. Das geht ihm zu arg an die Substanz, wenn der Herr so von dem Herzen spricht. Sei komisch, eigentlich hat er geklagt über ein substanzloses Leben, aber wenn es an die Substanz geht, dann will er doch nicht. Er ist nicht bereit, sich wirklich für Gott zu öffnen. Er ist nicht offensichtlich, wie wir gleich sehen werden, nicht bereit, sein Ego da loszulassen. Das war sein Problem. Und dann sehen wir auch die Reaktion, jetzt als Viertes. Wie reagiert er? Wir haben es ja schon gesehen. Er ist traurig und geht weg. Er ist frei, er kann das machen. Natürlich, er kann das. Aber es ist schade, er denkt irgendwie, es ist ihm zu schwer, dabei ist es gar nicht schwer, aber es geht ihm einfach zu nah. Er ist nicht bereit, sich für Gott zu öffnen. Irgendwie. Und dann geht er weg. Und dann sehen wir auch die Reaktion der Jünger. Der Herr fragt sie ja geradezu ab, indem er jetzt auch die Jünger ansieht. Steht ja zweimal hier im Text, ist die gekürzte Fassung jetzt hier vom Text, dass der Herr die Jünger auch ansieht. Wahrscheinlich auch so voller Liebe anschaut. Und im Grunde genommen, der dann auch schaut, wie reagieren sie jetzt. Und dann sagt er sogar noch, wie schwer ist es, für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen. Und tatsächlich reagieren sie erstmal so ähnlich wie dieser reiche Mann. Sie erschrecken. Sie erschrecken und sagen, oh, wei, wei. Also wenn das so im Prinzip ist, wie du das gerade gesagt hast, das ist schon schwer. Und dann sagt der Herr sogar noch, ja, also leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in den Himmel. Auf gut Deutsch, das ist unmöglich. Das verstehen sie ja dann auch, die Jünger, und sagen, ja gut, dann ist es unmöglich, dann, wer kann denn dann errettet werden? Und in gewisser Weise hatten sie ja recht, in gewisser Weise. Wenn es von den Menschen abhinge, dann ist es tatsächlich unmöglich. Ja? Aber natürlich hatten sie auch wiederum nicht recht, weil es hängt halt nicht vom Menschen ab, sondern es hängt von Gott ab. Und bei Gott ist alles möglich. Und das wird ihnen hier, glaube ich, nochmal so neu bewusst, sie haben es ja eigentlich schon kapiert gehabt, als sie dem Herrn nachgefolgt sind. Aber es wird ihnen nochmal so neu bewusst, dass sie sich nicht stützen können auf ihre Leistungsfähigkeit. Sich auch nie haben stützen können auf ihre Leistungsfähigkeit. Sondern das funktioniert nicht. Das knickt sofort ein. Sondern man kann sich nur stützen auf die Liebe Gottes. Und auf seine Treue. Auf ihn. Ja. Auf seine Gnade, auf seine Liebe. Und das ist genau der Punkt, um den es geht. Das wird den Jüngern jetzt nochmal so ganz neu bewusst, auch wenn sie dem Herrn schon nachgefolgt sind und weiter nachfolgen möchten. Es geht nicht, dass wir uns auf unsere eigene Leistungsfähigkeit stützen, sondern es geht nur, indem wir uns stützen auf Gott und seine Liebe. Ja, und deshalb, wie schon zu Anfang gesagt, ist das wirklich so ein bisschen so die Botschaft, die gute Botschaft des Evangeliums, die da so drin steckt. Ne? Die Jünger, die haben das ja dann auch wirklich, eigentlich haben sie es ja schon kapiert und eigentlich haben sie es auch gemacht. Wenn man jetzt weiterlesen würde, ab Vers 28, ich lese das mal noch ganz kurz zum Schluss, dann sagt ja auch Petrus, jetzt gleich im Anschluss an die Verse hier, wir haben alles verlassen und wir sind dir nachgefolgt. Und das stimmt ja auch, sie haben das gemacht. Und Jesus antwortet, ja, wahrlich. Und ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinet und des Evangeliums willen. Das ist die Motivation. Es ist niemand, der das gemacht hat, der nicht hundertfach empfängt, in dieser Zeit schon, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker und Verfolgung, in dem kommenden Zeitalter aber ewiges Leben. Das haben sie ja so erlebt. Das wäre übrigens auch diesem jungen Mann, diesem Reichen so ergangen, wenn er wirklich bereit gewesen wäre, sich für Gott zu öffnen, auf Gott zu vertrauen, der wäre ja nicht verarmt. Sondern er hätte in diesem Leben es hundertfach besser gehabt. Und einen Schatz im Himmel. Das ewige Leben. Aber wie gesagt, komischerweise war er nicht bereit, sich so für Gott zu öffnen, sein Herz für Gott zu öffnen. Aber ja, wie schön ist es, wenn wir aber einfach so auf Gott uns stützen dürfen, auf seine Liebe. Dankeschön.